Ihr Lieben, ich möchte heute zuallererst mit euch beginnen, indem wir ein Spiel miteinander spielen. Manche von euch kennen dieses Spiel auch schon, ihr müsst jetzt keine Angst haben, okay? Ich habe manche gerade zucken gesehen innerlich. Das Spiel heißt, warum ist Jesus besser? Wie gesagt, manche von euch kennen das ja schon. Und das Spiel funktioniert folgendermaßen. Einer sagt einen Begriff und die anderen überlegen, warum ist Jesus besser? Und zwar ganz konkret. Und da möchte ich euch bitten, euch richtig zu beteiligen. Ihr dürft gerne reinrufen, warum ist Jesus besser? Und vielleicht beginnen wir mit sowas wie, nehmen wir mal Reichtum, so Wohlstand. Warum ist Jesus besser als Wohlstand und Reichtum? Überlegt mal. Oder Reichtum ist vergänglich. Jesus nicht. Das ist der Punkt. Ne? Reichtum ist vergänglich, Jesus ist nicht vergänglich, er ist ewig. So, deswegen ist Jesus besser. Was noch? Okay, wir denken das immer, aber Reichtum macht am Ende nicht glücklich. Jesus will uns glücklich machen. Ja. Okay, auf welche Art und Weise? Okay, das heißt, also, von hinten kommt, Jesus ist eine Form von Wohlstand. Offensichtlich eine andere Form von Wohlstand, als wir das oft vor Augen haben, aber er ist ein Wohlstand. Besser als das Geld dieser Welt. Noch was? Sonst nehmen wir mal einen anderen Begriff. Was haben wir noch? Okay, nehmen wir mal, warum ist Jesus besser als? Nehmt irgendwas. Bananen. Kommt von dahin. Ja, da kommt, na ehrlich. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber es war zu laut, deswegen haben wir es alle mitgekriegt. Warum ist Jesus besser als Bananen? Bananen werden matschig, Jesus nicht. Der bleibt immer frisch. Ja, so ist es doch. Warum ist Jesus besser als Bananen? Lasst uns dabei bleiben. Ich spiele das Spiel auch mit meinen Kindern manchmal, ganz gerne, das, genau deswegen. So, die Banane ist krumm. Jesus ist nicht krumm. Der verbiegt sich nicht und er wird sich niemals krumm machen. Auch nicht machen lassen. Absolut. Ah, die Banane macht zwar satt, deswegen gibt man sie den Kindern so gerne, aber Jesus macht auf Dauer satt. Was noch? Was haben wir noch? Jesus ist besser als? War das Superman? Hat jemand, komm, ehrlich, hast du Superman gesagt? Wir sind im Gespräch miteinander. Warum ist Jesus besser als Superman? Jetzt wird's richtig spannend. Okay, Superman hat so ein bisschen Macht. Jesus hat Allmacht. Amen, Bruder. Ah, Superman ist eine Geschichte von DC Comics, die sich jemand ausgedacht hat. Jesus ist Realität, den gibt's wirklich.
Jesus hat kein Kryptonit.
Amen. Superman kannst du mit Kryptonit in die Flucht schlagen. Jesus nicht, der hat nichts, was ihn in die Flucht schlägt. Warum ist Jesus besser als? Kommt eins noch.
Urlaub.
Warum ist Jesus besser als Urlaub? Jetzt wird's heiß. Okay. Okay. Der Urlaub ist irgendwann vorbei. Jesus nicht. Seine Zeit bleibt. Was noch? Da ist mehr Wahrheit drin, als wir denken. Für uns ist ja fast Urlaub schon selbstverständlich in unserer Kultur. Die meisten Menschen, 80% der Menschheit, weiß gar nicht, was Urlaub ist. Ja, wenn du mal rausfährst aus Europa, Urlaub, das wissen die Menschen gar nicht, wovon du redest. Die meisten Menschen können sich Urlaub nicht leisten. Jesus ist für alle da. Er ist für alle greifbar. Ja. Ah, in Urlaub durften wir die letzten zwei Jahre unser Corona sehr, sehr wenig. Jesus hat auch da Zeit. Na. Okay, ihr merkt, wohin die Reise geht. Jesus ist besser, heißt das Spiel. Und ich spiele das tatsächlich ganz gerne, auch mit unterschiedlichen Gruppen zwischendurch. Vor allen Dingen, wenn so eine Missmut mal drin ist. Einfach, um sich zu erinnern, wie großartig Gott ist, wie großartig Jesus ist. Und ihr merkt sofort, wie unser Herz ausgerichtet wird auf unseren Herrn und wie wir gleich fröhlich werden über Jesus. Deswegen sollten wir das viel häufiger machen. Auch mit solchen Dingen wie, warum ist Jesus besser als eine Banane oder Superman? Da wird es dann fröhlich und trotzdem kommen wir der Wahrheit wahnsinnig nah. Warum ich damit angefangen habe, darüber könnt ihr jetzt nachdenken, während ich den Predigttext vorlese. Der steht in 1. Korinther 2, Vers 1 bis 10. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf, lest mit. Ansonsten kommt hier der Predigttext aus dem ersten Brief an die Korinther. Paulus schreibt: Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner der Machthaber dieser Welt hatte etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt, sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Aber uns hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Ihr Lieben, soweit der Predigttext heute. Und ich möchte heute den Fokus mit euch vor allem auf einen Vers richten, auf Vers 2. Denn von diesem Vers her erklärt sich der ganze Kontext, der ganze Predigttext, ich glaube sogar der ganze erste Korintherbrief. Und so ist das der Vers 2, wo Paulus sagt, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich mag diesen Vers sehr, das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich mag ihn sogar noch lieber in der Elberfelder Übersetzung. Die ist noch ein bisschen schlanker, aber dadurch sogar noch präziser. Da heißt es, ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ihr Lieben, ein bisschen Hintergrundinformation, ein bisschen Kontext, damit wir verstehen, worum es an dieser Stelle geht. Dieser Text, diesen Brief, den schreibt Paulus, der erste Korintherbrief, er schreibt ihn also an die Gemeinde in Korinth. Danke, ihr seid dabei, super. An die Gemeinde in Korinth. Paulus kannte die Gemeinde in Korinth sehr, sehr gut. Es war eine Gemeinde, die er gegründet hat, das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 18, über anderthalb Jahre hat er selber dort gelebt und war immer noch sehr gut verbunden mit der Gemeinde. Korinth war damals eine Handels- und Hafenstadt an der Küste. Klar, ist ja auch eine Hafenstadt. Und es war ein Knotenpunkt für den Handel zwischen Asien Asien und Europa. Und deswegen ist das ganz, ganz schnell eine multikulturelle Stadt geworden, ein Sammelpunkt, ein Sammelbecken der verschiedensten Nationen, die da zusammengekommen sind. Dort haben verschiedene Kulturen gelebt, verschiedene Religionen haben da in dieser Stadt gelebt. Die Stadt war übersät mit Tempeln unterschiedlichster Götter, die angebetet wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, jeder hat seine eigene Kultur und seine eigene Prägung mitgebracht. Und das hat sich auch in der Gemeinde wiedergespiegelt. Die Gemeinde war tatsächlich eine sehr, sehr durchmischte Gemeinde mit unterschiedlichsten Prägungen, unterschiedlichsten Kulturen, die da zusammengekommen sind. Und das hat, das könnt ihr euch vorstellen, ganz schnell auch zu massiven Konflikten und Missständen geführt. Das ist im Korintherbrief sehr, sehr deutlich, weil das Problem ist, sagt Paulus, jeder hat im Prinzip eigentlich, er hat seine eigene Kultur, sein altes Leben mitgebracht und Jesus jetzt noch dazugenommen, aber keine tiefe Veränderung erlebt. Ja? Das heißt, ich will so bleiben, wie ich bin. Das war damals nicht anders wie heute in modernen Werbeslogans. Jeder brachte seine Kultur, sein altes Leben mit und hat Jesus im Prinzip obendrauf genommen. Aber es gab keine Veränderung. So, und da könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich in so einer Stadt, in so einer Unterschiedlichkeit der Kulturen und der Nationen und der Ansichten, der Sprengstoff. So, wenn wir denken, wir sind schon unterschiedlich, herzlich willkommen in Korinth. So, und in dieser Situation predigt Paulus sein Thema Nummer eins an die Korinther hinein. Es gibt unterschiedliche Themen, die er anguckt. Er beginnt mit einem Thema, was alles andere durchzieht, und er sagt: Alle Konflikte und alle Missstände in deinem Leben, aber auch in der Gemeinde. Das gilt für dich persönlich und dein Leben, aber auch für uns als Gemeinde, genauso wie die Korinther. Alle Missstände in unserem Leben und in der Gemeinde und alle Konflikte kommen letzten Endes aus einem gleichen Grund. Und zwar aus folgendem Grund. Er sagt, sie kommen daher, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt und das Fundament unseres Lebens ist. Wenn er nicht das Wichtigste in unserem Leben ist, da kommt alles andere her. Und das kennt ihr auch. Gucken wir mal hin. Wenn das Wichtigste in deinem Leben Reichtum ist und Wohlstand, dann ist eine logische Folge, ich muss kein Prophet sein, um das zu wissen, eine logische Folge ist, dass es in deinem Leben Neid geben wird. Wenn du noch nicht reich genug und wohlhabend genug bist, dann wirst du neidisch auf andere sein, die wohlhabender sind. Und wenn es umgekehrt ist, dass du reich genug geworden bist, wird es andere geben, die auf dich neidisch sind. Neid wird eine Folge sein, wenn Reichtum für dich das Wichtigste ist. Und nicht nur das, Ungerechtigkeit auch. Wir leben in einer Welt, in der die Güter sehr ungerecht verteilt sind. Wir denken zwar immer, das haben wir uns ja auch verdient, aber wir haben eine gute Ausbildung genossen, wir haben sehr viel Zeit in Ausbildung und Schulausbildung investiert, vielleicht auch in unseren Beruf. Aber seien wir ehrlich, hättest du die gleichen Möglichkeiten gehabt, wenn du in Afrika geboren wärst? Machen wir mal ein Fragezeichen dran. Das ist auch keine Frage von Gerechtigkeit. Es war mehr oder weniger Glück. So. Wenn das Wichtigste in deinem Leben Reichtum ist, sind Neid und Ungerechtigkeit eine Folge. Das sehen wir in dieser Welt. Wenn das Wichtigste in deinem Leben Sicherheit ist, dass du sicher bist, dann ist eine Folge davon, dass Angst in deinem Leben eine große Rolle spielen wird. Weil Sicherheit ist so vergänglich. Das merken wir, gerade auch in den letzten 2 Jahren haben wir das gemerkt, wie vergänglich und wie scheintrügerisch Sicherheit ist. Und dann passiert Folgendes, nicht nur Angst wird in deinem Leben eine Rolle spielen, weil du merkst, dass deine Sicherheit immer bedroht ist, sondern das andere wird auch eine Rolle spielen, und zwar Kontrollzwang. Denn du wirst versuchen, die Sicherheit irgendwie wieder herzustellen durch deine, indem du die Kontrolle gewinnst. Und das wird andere einengen und unterdrücken. Das ist vorprogrammiert. Wenn deine persönliche Überzeugung und deine Meinung das Wichtigste in deinem Leben für dich ist, dann wird es in deinem Leben immer Ärger geben. Es wird immer Streit geben, weil, kurze Information, es ist nicht jeder deiner Meinung. So. Und dann wird es zu Streit kommen. Ja, also kann man sich darüber ärgern. Ja. Aber so ist es. Und dann wird es zu Streit kommen, es wird zu Auseinandersetzung kommen und es wird zu Ablehnung kommen. Du wirst dich abgelehnt fühlen von Leuten, die nicht deiner Meinung sind, und andere werden sich abgelehnt fühlen von dich, weil Überzeugung für dich an erster Stelle steht. Wenn deine persönliche Entfaltung für dich das Oberste ist, dann wird es zu Verletzungen in deinem Leben kommen. Wenn deine persönliche Entfaltung, ich will so bleiben, wie ich bin, ich will so leben, wie ich bin, wenn das das Wichtigste für dich ist, dann wird es dazu kommen, dass du die Grenzen anderer nicht achtest und sie werden verletzt werden. Das ist eine logische Folge. Und wenn Gesundheit für dich das Allerwichtigste ist, dann werden wir uns irgendwann auf jeden Fall auch über Corona-Maßnahmen streiten. Auch das ist eine Folge. Aber du wirst auch tiefe Enttäuschung erleben, weil du wirst nicht immer gesund bleiben. Auch das gehört zu dieser Welt. Und manche von euch haben das in ihrem Leben oder auch in den letzten 2 Jahren schmerzhaft erleben müssen. Ihr Lieben, aber wenn Jesus das Wichtigste für uns ist, das ist der Punkt von Paulus, wenn Jesus das Wichtigste ist, dann wird er beginnen, wirklich alle anderen Bereiche deines Lebens zu prägen und zu verändern. Und dann werden wir eine Einheit erleben, wie wir sie niemals zuvor gekannt haben und wie sie menschlich gedacht auch unmöglich ist. Das ist das Thema des ersten Korintherbriefes. Und das alles steckt schon in diesem ersten Vers, in diesem, oder Vers 2 in Kapitel 2, also es ist nicht der erste Vers, aber das ist ein Schlüsselvers, um den Korintherbrief zu verstehen. Ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Lass uns da noch mal einen Augenblick bei bleiben, auf diesen Vers gucken. Ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus. Das ist der erste Teil des Verses und auf den möchte ich jetzt noch mal gucken. Paulus beginnt damit, dass er sagt nicht, ich wusste nichts anderes unter euch. Das ist wichtig. Paulus war kein Idiot. Der war nicht naiv. Der war nicht ungebildet oder dumm. Ja? Der wusste schon auch noch andere Dinge. Er sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus allein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und er sagt uns auch, warum. Ein Vers vorher sagt er, ihm ist es ganz wichtig gewesen, dass er nicht durch Rhetorik überzeugt, durch scharfsinnige Argumente oder kluge Überredungskünste. Solche Dinge wie, der kam nicht mit dem Lebenscoaching, damit es der Gemeinde in Korinth besser geht. Oder sowas wie, die 5 Schritte mit Jesus zum Erfolg. 1, 2, 3, 4, 5. Mach das und du wirst mit Jesus erfolgreich werden. Das war nicht Teil seiner Predigt. Der hat auch keine Predigten gehalten zum Thema, wie dein Glaube in 5 Minuten alle deine Probleme löst. Oder wie die Relevanz des Glaubens in unserer Zeit und in deinem Leben. Das waren nicht die Themen von Paulus. Das sind unsere Themen. Guckt mal, welche Predigten am meisten gehört werden, wonach wir uns suchen, wie Gemeinden aufgebaut werden. Das sind meistens diese Themen. Wir sehnen uns danach die 5 Schritte zum Erfolg oder wie ich meine Probleme mit Jesus in 5 Minuten löse. Das sind genau die Predigten, die wir hören wollen. Ja, da erkennen wir auch, was wir am meisten wollen. Erfolg und die Lösung unserer Probleme. Das ist das Wichtigste für uns. Das zeigt sich darin ganz genau. Und das Problem ist, Paulus hat so nicht gepredigt. Er sagt das sogar ganz konkret, so bin ich nicht gekommen, das waren nicht meine Argumente. Warum? Wenn wir das doch so gerne hören. Paulus sagt, ich wollte nicht, dass euer Glaube auf falschen Fundamenten aufgebaut ist. Denn diese Dinge sind vergänglich, sind falsche Fundamente. Wenn dein Glaube darauf aufgebaut ist und darauf gegründet ist, dass Gott dich reich und wohlhabend macht, dass er dir Sicherheit gibt, dass er dir Gesundheit schenkt oder dich vor Corona bewahrt oder dass Gott alle deine Wünsche erfüllt, dann gebe ich dir ein Versprechen. Du wirst enttäuscht werden. Du wirst enttäuscht werden. Dein Glaube wird massiv herausgefordert werden. Und du wirst erleben, dass er nicht trägt. Wahrscheinlich wird er sogar irgendwann in deinem Leben zerbrechen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber das wird die Folge sein. Denn es sind falsche und vergängliche Fundamente. Manchmal schenkt Gott diese Dinge. Ja, wir haben Gnade um Gnade aus seiner Hand empfangen. Er macht manchmal diese Geschenke, aber nicht immer. Nicht immer. Sein Plan ist manchmal anders. Keine Garantie. Und selbst wenn er sie schenkt, sind die Dinge, die er schenkt, nicht Inhalt und Grund, Fundament unseres Glaubens, sondern Jesus. Er bleibt das Fundament. Bernhard von Clairvaux, ein Mönch, der Gründer des Zisterzienserordens, der hat mal einen Satz gesagt, den ich sehr liebe. Er hat gesagt, liebe Gott nicht um Lohn, er selbst sei dein Lohn. Oh, könnt ihr jetzt unterm Talar nicht sehen, kriege ich sofort eine Gänsehaut. So. Liebe Gott nicht um Lohn, er selbst sei dein Lohn. Liebe Gott nicht wegen den Dingen, die er dir schenken kann, sondern um seiner selbst willen. Ich liebe meine Frau doch auch nicht dafür, dass sie die Wäsche wäscht. So. Kriegst du sofort große Augen, ne? Genau, guck nicht rüber zu deinem Mann, guck mich an. Das ist nicht der Grund, warum ich meine Frau liebe. So. Auch nicht, weil sie besser kocht, als ich das kann. So. Und erträgt, wenn ich koche. So. Das ist nicht der Grund, warum ich sie liebe. Und das sollte es auch nicht sein. Das sind kleine Geschenke, die ich dankbar mitnehme. Sondern um ihrer selbst willen. Und so sollte es bei Gott sein. Paulus sagt, es geht nur um Jesus, nicht das, was er gibt. Alles andere ist zweitrangig, er ist das Wichtigste. Und deswegen ergänzt er noch einen zweiten Teil. Er sagt, ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist ein Nagel, den er einhämmert in sein Bekenntnis. Er sagt, der Glaube an Jesus ist kein Wohlstandsevangelium. Es ist kein Gesundheitsversprechen. Es ist keine Erfolgsreligion und auch nicht der Weg zur Selbstverwirklichung. Wir glauben an einen gekreuzigten Gott. Mach dir bewusst, was das heißt. Wir glauben an einen Gott, der alles aufgegeben hat, der alles losgelassen hat, sogar sein Leben hingegeben hat für dich. Alles gegeben hat zu deiner Rettung, sein eigenes Leben, in seinen Tod. Der größte Sieg der Weltgeschichte ist gleichzeitig die größte Niederlage aller Zeiten. Das, ihr Lieben, ist der Kern unseres Glaubens. Das Kreuz stellt alle unsere Werte, alle Ziele, alle Vorstellungen einfach mal auf den Kopf. Und deswegen schreibt Paulus, wir haben es gerade in der Lesung gehört, wenn ihr es nicht mehr im Ohr habt, lest sie gerne nach. 1. Korinther 1, ab Vers 18, er sagt, das Wort vom Kreuz, die Botschaft von der Kreuzigung Gottes von Jesus, ist für die Welt eine Torheit. Torheit ist ein altes Wort, heißt so viel wie Dummheit, ist Idiotie. Das ist Torheit. Die Welt wird es nicht verstehen. Unter menschlicher Perspektive ist das Wahnsinn. Und es war so. Die Juden, die konnten es nicht annehmen. Warum? Weil sie gesagt haben, wir wissen doch aus dem Alten Testament, jemand, der an Holz stirbt, ist von Gott verflucht. Wie kann Gott sich selbst verfluchen? Genau das ist der Punkt, den sie nicht verstanden haben, viele von ihnen bis heute. Dass Gott so weit geht, sich selbst zu verfluchen, um den Fluch von dir zu nehmen. Und für die Griechen und für die Römer war es fast noch schwerer. Für die hatte Religion immer etwas mit dem Guten, mit dem Schönen, mit dem Siegreichen zu tun. Hört euch mal die Göttergeschichten der Griechen und der Römer an. Das waren Helden. Da ist Jesus ein Antiheld. Das Kreuz und die Niederlage war für einen Römer und für einen Griechen nicht mit Religion zu verbinden. Im Gegenteil. Ich habe euch mal was mitgebracht. Wenn das klappt, spielt die Technik das jetzt ein. Das ist ein altes Graffiti. So, heute werden die Dinger mit Sprühfarbe oder mit einem Edding an Schulwände und in Toiletten geschmiert. Damals hatte man keine Sprühfarbe oder Eddings, da hat man mit einem Messer oder mit einem Stein das in die Steine, in die Mauern eingeritzt oder in den Putz. Und das ist etwas aus, das hat man gefunden, das stammt aus dem Jahr ungefähr 125 nach Christus. Ihr seht also, jugendlicher Vandalismus ist sehr alt. Ja? Also 125 nach Christus hat man das entdeckt, hat man das später entdeckt. Und zwar hat man das entdeckt in Rom, in einem Gebäude, das war eine Schule für Pagen, eine Pagenschule. Ja? Da hat man das entdeckt in einem Schlafsaal. Und zwar, was man da sieht, das ist jetzt schlecht zu sehen, das ist schlecht zu fotografieren. Wenn ihr das nicht genau erkennen könnt, gibt es da noch ein zweites Bild, da sieht man es besser. Danke. Das sind jetzt einfach mal die Linien nachgezeichnet. Ihr seht, da ist ein Kreuz. Ja? Und da hängt eine menschliche Figur dran, eine Person, aber mit einem Eselskopf. Ja? An dem Kreuz hängt eine Person mit einem Eselskopf und davor steht ein junger Mann, der anbetend die Hand hält. Warum wissen wir, dass es anbetend ist? Weil darunter steht, für jeden lesbar, der Griechisch kann, Alexamenos zebete theon. Alexamenos betet seinen Gott an. So, was ist das? Das sind Jugendliche, die sich gegenseitig durch den Kakao ziehen. Ja, da waren die anderen. Der Alexamenos ist scheinbar Jesusgläubig gewesen. Das war ein Christ, der in Rom in einer Pagenausbildung war. Und die anderen haben sich lustig gemacht über ihn. Die haben sich kaputt gelacht. Die haben sich gedacht: Was betet der Alexamenos für einen bescheuerten Gott an? Das ist doch irre. Was für ein Gott ist das, der sich kreuzigen lässt? An einem Kreuz stirbt, das ist ein Esel, dieser Gott. So, das ist die Art, wie die Welt auf die Religion, auf das Christentum guckt, wenn sie es versteht. So, was für ein Schwachsinn. Welcher idiotische Gott lässt sich kreuzigen? Entweder war er mickrig genug, dass sogar Menschen ihn umbringen können, oder er hatte einen wirklich idiotischen Plan. Aber sie verstehen nicht, dass dieser Gott gerade einer ist, dem du so wichtig bist, dass er sogar alles für dich hingibt, sein Leben lässt, damit du ihn findest, damit du verstehst, wie sehr er dich liebt. Liebe ist manchmal verrückt, das stimmt. Und da sehen wir es, wie verrückt, wie weit Liebe geht. In Gott. So. Und darum, weil dieser Gott so weit geht, ist es auch völlig klar, dass er möchte, dass du das Wichtigste für ihn bist. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass Jesus dich reich macht. Jesus ist besser als aller Reichtum dieser Welt. Er ist der Schatz im Acker. Er ist wertvoller als alle wertvollsten Schätze dieser Welt. Es geht nicht darum, dass Jesus dich gesund macht. Er ist besser als alle Gesundheit. Er will dir nicht nur Heilung schenken, sondern er will dir Heil, ewiges Leben schenken und innere Heilung deines zerbrochenen Lebens, an dem wir alle leiden. Es geht nicht darum, dass Jesus dich sicher macht. Jesus ist besser als alle Sicherheiten dieser Welt. Seine Sicherheit ist eine ewige Sicherheit, die über diese Welt weit hinausgeht. Er hat tatsächlich alle Kontrolle, sogar über den Tod hinaus. Und deswegen musst du keine Angst haben, selbst in den herausforderndsten Situationen. Jesus, es geht nicht darum, dass Jesus dir jeden Wunsch erfüllt. Jesus ist besser als alles, was du dir wünschen oder auch nur vorstellen kannst. Er hat dich geschaffen. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Und er weiß viel besser als du, was du wirklich brauchst. Er ist der größte Schatz. Die größte Freude, die größte Liebe. Jesus ist besser, besser als alles. Und deswegen, ihr Lieben, möchte ich euch ermutigen in diesem Jahr. Ich möchte euch ermutigen, Jesus zu suchen, mehr als jemals zuvor. Euch nach ihm auszustrecken, mehr als jemals zuvor. Ihm näher zu kommen, mehr als jemals zuvor in diesem Jahr. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich am Anfang des Jahres gute Vorsätze nehmen. Das ist irgendwie nicht so mein Thema. Wenn ich merke, dass irgendwas ich was verändern sollte, dann warte ich nicht, bis das nächste Jahr angefangen hat. Die Erfahrung ist, das funktioniert sowieso nicht. Sondern dann, wenn es dran ist, will ich Dinge angehen. Aber in diesem Jahr rede ich nicht von einem guten Vorsatz, sondern ich rede von einer tiefen Sehnsucht in mir. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich habe eine tiefe Sehnsucht in diesem anfangenden Jahr. Ich möchte mehr von Jesus. Mehr als jemals zuvor. Seien wir ehrlich, auch an mir sind die letzten 2 Jahre sicher nicht vorbeigegangen. Jesus hat Gemeinde gegeben, damit wir in Gemeinschaft unseren Glauben leben, Gemeinschaft stärkt. Wenn du denkst, du kannst alleine stark im Glauben sein, dann redest du dir entweder etwas ein, du guckst nur auf einen einzigen Tag, oder du brauchst jemanden, der dich korrigiert. in Gemeinde. Dafür hat Jesus dir gegeben. Das ist die Wahrheit. Lies es gerne nach. Apostelgeschichte 1, 2, 3, 4 bis 28. In der Gemeinde, da in der Gemeinschaft mit den anderen, da ist Jesus lebendig. Und da stärkt er uns. Und ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach mehr von Jesus, nachdem wir so vieles verpasst haben, auch im letzten Jahr, und vieles nicht möglich war. Im Advent schon, da gab es diesen Vers, der kommt immer im Advent. Und in diesem Jahr, das ist auch einer meiner Lieblingsverse, ich liebe ihn sehr, aber in diesem Advent, da ist er wie so ein Schwert in mein Herz gegangen. Dieser Satz von Johannes dem Täufer, Johannes 3, Vers 30, der sagt, ich muss weniger werden. Er aber muss mehr werden. Ich muss weniger werden. Jesus muss mehr werden. Ihr Lieben, dieser Satz, der geht mir so nach. Und in den letzten Wochen, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich im Gebet war, morgens oder über einen Tag, mir dieser Satz durch den Kopf ging, mich so eine Sehnsucht ergriffen hat, die mich bis zum Weinen gebracht hat. Ich gemerkt habe, ich möchte mehr von Jesus, weil ich weiß, dass es alles verändert. Alles. Mich und unsere Gemeinde. Ihr kennt den Vers, die meisten von euch zumindest. Ich lese ihn trotzdem mal vor. Was ist die Veränderung, die Jesus schenkt? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Also wenn Jesus in deinem Leben drinsteckt, Galater 5, Vers 22. Sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Sie besteht in Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich sehne mich danach. Und ihr solltet euch auch danach sehnen, dass ich das entwickle, weil es das Leben mit mir leichter macht, aber auch in euch. Und es geht wieder nicht um die Gaben, die Jesus schenkt, sondern um Jesus. Wir werden ihn mehr in unserer Gemeinschaft erleben. Und wir werden mehr Einheit miteinander haben, je näher wir Jesus kommen. Habe ich euch noch ein drittes Bild mitgebracht. Das, was ihr jetzt da oben seht. Das ist ein altes Wagenrad. Ein Kutschenwagenrad oder von einem Hänger, was man hinter ein Gespann gehängt hat, ein Wagenrad. Und dieses Wagenrad ist immer schon ein Symbol in der Kirchengeschichte gewesen für die Gemeinde. Weil dieser äußere Ring, dieser Rahmen, in dem die Speichen eingespannt sind, das ist die Gemeinde, das ist unser Glaube, der uns verbindet. Und die Speichen in dem Rad, die stehen für uns, für jeden Einzelnen, für dich und für mich. Und die Narbe in der Mitte, die steht für Jesus. Die hält das Ding zusammen. Nimm sie raus und alles bricht zusammen. Es braucht diese Mitte, die alles verbindet, damit das Rad hält. Und sie muss auch genau in der Mitte sein, ansonsten gibt es eine Unwucht, das merkst du. Ich war letztens mit den Kindern auf einem Spielplatz, da hatten die so ein paar Fahrräder, wo die Narbe nicht in der Mitte war, sondern ein bisschen seitlich versetzt. Damit eierst du aber durch die Gegend. Da war ich froh, dass ich nicht hingeflogen bin, wäre fast passiert. Das passiert, wenn die Narbe nicht in der Mitte ist. So. Jesus ist die Narbe, die uns verbindet. Und warum ist dieses Bild so wichtig? Guckt euch mal an, am Rahmen, außen am Rad, wie weit die Speichen auseinander sind. Könnt ihr das sehen? Da sind sie maximal entfernt. Aber je näher sie der Mitte kommen, je näher wir Jesus kommen, desto näher kommen sie einander. An der Narbe, da berühren sie sich fast. Da sind sie eins. Das passiert, wenn wir Jesus nahe kommen. Wir werden verändert und wir erleben eine Einheit, die sonst nicht möglich ist, weil Jesus das Zentrum, das Fundament und das Wichtigste in unserem Leben ist. Wie kann das passieren? Bitte erlaubt mir noch kurz 4 Gedanken. Ich beeil mich. Wie kann das passieren? Ganz konkret. Beginn doch in diesem Jahr jeden Tag mit folgendem Gebet und folgenden Gedanken. Lass es den ersten Gedanken deines Tages sein. Jesus, ich will mehr von dir. Ich brauche dich mehr. Mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart. Ich muss weniger werden, du musst mehr werden. Ich möchte dich heute Abend mehr lieben, als ich es heute Morgen getan habe. Mach das zum ersten Gedanken deines Tages. Das muss man trainieren, aber dann kann es passieren. Mach es zum ersten Gedanken. Das zweite, lest Gottes Wort. Lest die Evangelien jeden Tag. Lest es, um euch daran zu erinnern, dass Jesus wirklich besser ist. Wir vergessen es so schnell. Richtet euer Herz und euer Denken auf ihn aus und lasst euch von ihm prägen. Jeden Tag. Das dritte, am Abend, jeden Abend, guckt auf euren Tag zurück. Prüft euch. Guckt, wo war Jesus nicht da? Wo habe ich ihn vermisst in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Reden? Und woran zeigt sich das? Wo bin ich unzufrieden? Worüber habe ich mich geärgert? Wo gab es Angst oder Sorgen in meinem Leben? Streit mit mir selbst oder mit anderen? Ungeduld? Wo gab es diese Dinge? Und warum? Was war mir so wichtig, dass ich so kämpferisch dafür war? So streitbewusst, so ärgerlich, so in Angst. Und dann trainiert euer Denken und euer Herz und fragt euch, warum ist Jesus besser als diese Sache? Und geht mit dieser Ermutigung ins Bett, warum Jesus besser ist als das, was dich den Tag so runtergezogen beschäftigt hat. Und das vierte, macht's nicht allein. Dafür sind wir nicht geschaffen. Macht's nicht allein, sondern sorge dafür, dass Menschen dich ansprechen darauf. Ja, ich bin jetzt ansprechbar. In 3 Monaten könnt ihr zu mir kommen und sagen, Olli, was ist los? Du hast gesagt, du willst Jesus mehr lieben am Ende dieses Jahres als am Anfang. Wie läuft's? So. Und wenn ich sage, Mist, hatte ich bis dahin vergessen, war nur eine schöne Predigt, dann werde ich sehr ermutigt, da wieder dran zu gehen. So. Aber vielleicht kann ich dir ein Zeugnis davon erzählen, was ich mit ihm erlebt habe und warum er viel tiefer in mein Leben gekommen ist als vorher. Mach es gemeinsam mit anderen. Mach dich ansprechbar. Such dir einen Freund oder eine Freundin, die auch mehr von Jesus wollen als jemals zuvor, die ihn mehr lieben wollen. Oder wenn dein Hauskreis ein bisschen träge geworden ist oder eingeschlafen ist, aktivier ihn, motivier ihn und folg gemeinsam Jesus nach. Wenn du keinen Hauskreis hast, dann such Menschen, mit denen du gemeinsam auf Jesus gucken kannst, gemeinsam nachfolgen kannst. Ihr Lieben, tu alles, was nötig ist, um am Ende dieses Jahres sagen zu können, ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Und ich bin ihm näher gekommen als jemals zuvor, ähnlicher geworden als jemals zuvor und ich erlebe ihn mehr und liebe ihn mehr als am Anfang. Ihr Lieben, ich sehne mich danach. Und wenn ihr euch auch danach sehnt, dann tut alles dafür, Jesus zu finden und ihn zu suchen. Ich wünsche es euch und uns als Gemeinde von ganzem Herzen, denn ich bin überzeugt, dass wir nichts mehr brauchen als das. Amen.